Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk und heute mit der geballten Ladung Frauenpower im Büchermarkt. Denn es gibt Neues von einer der bekanntesten Gegenwartsautorinnen überhaupt, von Isabel Allende, die heute auf den Tag genau 80 Jahre alt wird. Außerdem sprechen wir über Mal wieder von Meisenburg, die große Freiheitskämpferin, Revolutionärin und Starautorin des 19. Jahrhunderts. Aber zuerst, da geht es im Büchermarkt um eine Schriftstellerin aus Barcelona. Milena Busquets heißt sie, 1972 geboren, hat sie erst einmal lange als Übersetzerin und Journalistin gearbeitet, bevor sie dann relativ spät mit 43 Jahren ihren ersten Roman veröffentlichte. Der aber wurde 2015 auf Anhieb ein Riesenerfolg in Spanien und auch hier bei uns in Deutschland unter dem Titel »Auch das geht vorbei«. Und schon dieser Erstling von Milena Busquets, auch das geht vorbei, der war eine Totenklage. Leicht dechiffrierbar erzählte sie darin von ihrer verstorbenen Mutter, der einflussreichen Verlegerin Elena Tusquets. Nun liegt ein zweiter, ebenfalls autobiografisch grundierter Roman von Milena Busquets auf Deutsch vor. Und auch der ist wieder eine Totenbeschwörung. Julia Schröder kennt die ganze Geschichte.
Manchmal sind sie wieder bei uns, die Toten, wegen der Geste eines Fremden, die uns vertraut scheint, wegen der Rückkehr in eine Stadt, wegen eines Geruchs, der an sie erinnert. Bei der namenlosen Ich-Erzählerin in Milena Busquets Roman ist es ein Restaurant, das sie besucht. Genauer gesagt, es sind Stühle in diesem Restaurant, die sie wiedererkennt. Vor 30 Jahren gehörte dieses Restaurant den Eltern einer Mitschülerin und Kinderfreundin namens Gema. Sie starb an Leukämie, als beide Mädchen 15 waren. Die Erzählerin hat ewig nicht an sie gedacht, aber nun sucht sie nach Spuren von Gema, auf Klassenfotos, in Gesprächen mit ihren Freundinnen, im Internet. Die Hinweise sind schütter. Und trügt sie selbst vielleicht die Erinnerung an das letzte Zusammentreffen? Sie glaubt, der schon von ihrer schweren Krankheit gezeichneten noch einmal auf dem Schulhof begegnet zu sein.
Also löste ich mich aus meinem Grüppchen schwatzender Freundinnen und ging entschlossen auf sie zu. Auch wenn das widersinnig klingt, kann man wohl sagen, ich flüchtete auf sie zu. Zum ersten Mal in meinem Leben benahm ich mich erwachsen, so wie ich glaubte, dass Erwachsene sich benehmen.
Die Suche nach dem, was Gema einmal war, ist die eine Richtung, in die dieser Roman treibt. Die andere Richtung ist die einer Trennung, auf die das Buch hinausläuft. Damit kommt die Gegenwart ins Spiel, die Gegenwart einer Mitvierzigerin in Barcelona, einer offenkundig lebensfrohen Intellektuellen, einer Übersetzerin und Autorin, die ihre beiden Söhne mit sporadischer Unterstützung der Väter allein erzieht, was ihr nicht besonders schwer zu fallen scheint, und die Männer genießt, wie sie kommen, was ihr ebenfalls nicht schwer zu fallen scheint. Einer Frau wie Milena Busquets. Auch dieser zweite Roman der spanisch schreibenden Katalanin, der ins Deutsche übersetzt wird, ist nämlich in weiten Teilen autobiografisch inspiriert. So wie Busquets internationaler Überraschungserfolg »Auch das geht vorbei« von 2016, gibt dieses im Original 2021 erschienene Buch vor allem Einblicke in das Denken und Fühlen einer Frau, die deutlich über 40 und noch immer nicht recht erwachsen, noch immer nicht bei sich angekommen, noch immer abenteuerlustig, aber auch bindungsängstlich und ziemlich mit sich selbst beschäftigt ist. Im Vorgängerroman bearbeitete Milena Busquets ihr Verhältnis zur kurz zuvor verstorbenen Mutter, einer einflussreichen Verlegerin und Literatin, und erinnerte sich an Jugendtage im Bade- und Künstlerort Cadaqués. Das neue Buch hingegen, obwohl es auch hier so sehr um den Tod und die Toten geht, feiert das leichte sommerliche Leben in Barcelona. Sein Thema sind Freundschaft, Liebe, Sex und alles dazwischen.
Mit 15 wissen wir schon alles über Freundschaft, was wir je darüber wissen werden. Wir werden nicht besser als Freunde, sondern auf jeden Fall schlechter. Die romantische Liebe lässt sich vielleicht mit der Zeit vervollkommnen, aber die Freundschaft nicht. Sie erreicht ihre strahlende und absolute Vollendung in der Kindheit.
Mit Einsichten wie diesen wartet das schmale Buch in Fülle auf. Seine Erzählerin ist witzig und tiefsinnig, gebildet, frivol und klug. Und es wird mit ziemlicher Sicherheit viele Leserinnen so begeistern wie sein Vorgänger. Dass der Romantitel in der Übersetzung nicht wie beim Original schlicht Rema lautet, sondern Meine verlorene Freundin, ist als Verlagskalkül verständlich. Doch die Referenz an Elena Ferrantes geniale Freundin könnte in die Irre führen. Anders als die Frauenfiguren bei Ferrante muss sich Busquets Erzählerin in die Welt der Literatur, der Künste, der Intellektuellen nicht hineinarbeiten. Sie ist, wie die Autorin selbst, dort hineingeboren. Und von diesem ererbten symbolischen Kapital zehrt sie ohne jede Hemmung. Zugleich meidet sie die Begegnung mit dem Leid der anderen. Deren kleine Unzulänglichkeiten, wie den fehlenden Backenzahn einer Freundin, nimmt sie geradezu mit Schrecken wahr. Mit ihrem geistreichen Geplapper erinnert die Erzählstimme an die Ich-Instanz einer Kolumne, die Liebeslust und Alltagswirren mit einer Prise Gesellschaftskritik behandelt. Entsprechend lässt die Erzählerin auch die absehbare Trennung von ihrem ebenso attraktiven wie zugewandten Freund Revue passieren.
Ich sah ihn, als sähe ich ihn zum ersten Mal. Und ich fragte mich, wie oft wir jemanden, den wir kennen, im Laufe einer Beziehung oder im Laufe eines Lebens sehen wie zum ersten Mal. Ich kannte die Antwort. Jedes Mal, wenn wir für Sekunden oder für immer aufhören zu lieben.
Am Ende erfährt die Erzählerin unverhofft, welche Unglücksfälle nach Remas Tod über deren Eltern hereingebrochen sind und erlebt bei der Beerdigung der Mutter einer Freundin eine innere Wandlung, als öffne sich eine Wahrnehmungstür für die Bedürfnisse anderer. Vor dem Hintergrund all des zuvor gezeigten fröhlichen Unlustvermeidungsverhaltens wirkt dies jedoch wenig glaubwürdig.
Unlustvermeidungsverhalten, was für eine interessante Neuschöpfung im Beitrag von Julia Schröder. Sie besprach Meine verlorene Freundin, den zweiten Roman der katalanischen Autorin Milena Busquets. In der Übersetzung von Svenja Becker ist er im Surkamp Verlag erschienen, 140 Seiten, 22 Euro. Mal wieder von Meisenburg. Das ist ein Name, den heute kaum noch jemand kennt. Dabei war diese 1816 geborene Adlige, Schriftstellerin und Freiheitskämpferin Ende des 19. Jahrhunderts eine echte Promi-Persönlichkeit. Mit Friedrich Nietzsche verband sie eine enge Freundschaft. Auch mit dem Komponisten Richard Wagner war sie bestens bekannt. Und vor allem durch ihre Autobiografie Memoiren einer Idealistin wurde mal wieder von Meisenburg als Autorin berühmt. Selbst der deutsche Kaiser Wilhelm I. schwärmte damals von ihren Lebenserinnerungen. Wer aber war diese unkonventionelle Intellektuelle und Kosmopolitin? Das hat der Bielefelder Historiker Joachim Radgau in einer Biografie genauer erforscht und gelesen hat die für uns Anne-Kathrin Weber.
Mal wieder von Meisenburg. In seinem Porträt über diese äußerlich unscheinbare, eher schweigsame Frau, die 1816 in Kassel geboren und deren Vater knapp 10 Jahre später in den Adelstand erhoben wurde, preist Joachim Radkau Meisenburg als Meisterin der Kommunikation. Eine Netzwerkerin im heutigen Sinne sei sie gewesen, die es vor allem verstanden habe, intensive Freundschaften zu interessanten Persönlichkeiten zu pflegen. So unter anderem zu Friedrich Nietzsche, zum französischen Literatur-Nobelpreisträger Romain Rolland und mit dem Komponisten Richard Wagner.
Dieses Leben ist geradezu ein Kaleidoskop des 19. Jahrhunderts, gerade auch seiner reizvollen Seiten, seiner geistigen, künstlerischen, nicht zuletzt auch musikalischen Welten.
Umfassend informiert, gebildet und sprachbegabt sei von Meisenburg dank ihrer Mutter gewesen, obwohl sie keine Schule besucht habe. Und gerade in ihren jüngeren Lebensjahren sei die Adelige politisch umtriebig gewesen. So habe sie sich, schreibt Joachim Radkau, trotz ihrer sozialen Herkunft für die Revolution von 1848 und zeitweise auch für den Sozialismus begeistert. Wegen ihres politischen Engagements drohte ihr schließlich die Ausweisung aus Berlin. Sie sei daraufhin nach England emigriert. Seitdem habe sie ein Leben geführt, das man heute in gewisser Weise als kosmopolitisch bezeichnen würde. Und zwar ohne Ehemann.
Andere große Frauen jener Zeit, die als Wegbereiterinnen weiblicher Emanzipation gelten, Bettina von Arnim, Rahel Farnhagen, Fanny Lewald, waren alle verheiratet und durch Herkunft und gesellschaftliches Milieu mehr oder weniger vor Vereinsamung geschützt. Für Mal wieder galt das nicht.
Wie der Autor darlegt, sah Mal wieder von Meisenburg in dem Ringen um eine selbstbestimmte Existenz ihren ganz eigenen Beitrag für die gerade aufkommende Frauenbewegung. Wegen ihrer politischen Haltung sei die Geschichte dieser Frau zu Beginn des Nationalsozialismus aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängt worden, schreibt Radkau. Auch in der feministischen Erinnerungskultur sei mal wieder von Meisenbuck nicht systematisch verankert. Vor allem, weil sie sich nie innerhalb organisierter Strukturen der frühen Frauenbewegung oder explizit für das Frauenwahlrecht engagiert habe. Von Meisenbuck hat sich als Idealistin verstanden. Welche Überzeugungen sich hinter dieser Selbstzuschreibung verbargen, hat Joachim Radkau ausführlich anhand ihrer Briefeschreiberei herausgearbeitet. Für die Epoche der Spätromantik durchaus typisch ist dabei nicht nur das betont Gefühlige ihrer Korrespondenz. In ihrem Denken offenbart sich auch die Sorge um die menschliche Natur, die bedroht sei.
Ob durch naturferne Schulbildung, unnatürliche Zwänge der Gesellschaft oder naturwidrige Medikamente.
Gedanken, Informationen und Stimmungen aufzunehmen, sie im eigenen Geist zu bearbeiten und sie anschließend als Ideen an andere weiterzugeben. Das war die erklärte Lebensaufgabe mal wieder von Meisenbuchs, wie Joachim Radkau eindrucksvoll anhand der Freundschaften beispielsweise zu Wagner oder Nietzsche demonstriert. Zunächst habe sie diese im persönlichen Gespräch und vor allem im Briefwechsel umgesetzt, später aber auch ganz explizit in Buchform. 1869 veröffentlicht sie, zunächst anonym und auf Französisch, den ersten Band ihrer Autobiografie. Laut dem Autor kam es in der Folge zu einer wahrhaften Mal-wieder-Manie.
Man kann sich vorstellen, dass viele Frauen davon beeindruckt und in ihrem Drang zur Unabhängigkeit bestärkt werden, wenn Mal-wieder selbstbewusst schildert, wie sie auch ohne großes Vermögen mutig und autonom ihren Weg geht, auch wenn sie dafür die Trennung von ihrer Familie, zeitweilige Einsamkeit und eine Außenseiterrolle in Kauf nehmen muss und manche Leiden durchmacht.
Doch von Meisenbuch schrieb nicht nur ihre Memoiren. Über 40 Jahre lang veröffentlichte sie Romane, Novellen, Porträtsammlungen und Artikel. Dies erwähnt Radkau allerdings nur am Rande seines thematisch nicht chronologisch strukturierten Porträts. Besonders an den Textstellen über die publizistische Tätigkeit von Meisenbuchs wird eine hierarchisierte Distanz des Autors deutlich. Dass er die Porträtierte stets beim Vornamen nennt, verstärkt einen gewissen patriarchalischen Beigeschmack der Lektüre. Und noch ein Detail irritiert stark. Joachim Radkau schreibt, dass sich von Meisenbuch deutlich vom Antisemitismus Richard Wagners distanziert habe, auch wenn sie selbst nicht frei von Ressentiments gewesen sei. Er selbst verwendet bei der Beschreibung des historischen Kontexts aber das antisemitische Stereotyp der, Zitat, Finanz- oder Pressejuden ohne Anführungszeichen. Der Historiker interpretiert die Lebensgeschichte mal wieder von Meisenbuchs im politischen Spannungsfeld zwischen Revolution und Reaktion schlussendlich als Beweis dafür,
dass nicht jeglicher deutsche Idealismus zum Geist von 1914 führte. Nicht jede Begeisterung für Richard Wagner und seine Musik zu deutschem Chauvinismus und Rassismus.
Auch dieses Resümee zeigt, dass Radkaus Analyse stellenweise aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Trotzdem ist die umfassende und tiefgehende Biografie über Mal wieder von Meisenbuch lesenswert. Sie vermittelt spannende Einblicke in das Innenleben einer Frau, die auf ihre eigene Weise Konventionen durchbrach und die Privates und Politisches scheinbar oft widersprüchlich, aber dafür meisterlich miteinander verband.
Das sagt Anne-Kathrin Weber über die Biografie Mal wieder von Meisenbuch, Revolutionärin, Dichterin, Freundin von Joachim Radkau. Seine Biografie liegt im Hansa Verlag vor, 592 Seiten, 38 Euro. Und damit kommen wir zur literarischen Jubilarin des Tages, nämlich zur 1940 in Peru geborenen Diplomatentochter Isabel Allende, die heute 80 Jahre alt wird. Zweifellos eine Schriftstellerin der Superlative. Über 20 Romane hat Isabel Allende in den letzten 40 Jahren publiziert. Gleich mehrere davon wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und weltweit Bestseller-Erfolge. Darunter natürlich auch ihr berühmtestes Werk, Das Geisterhaus, also jener Debütroman, mit dem die ehemalige Fernsehjournalistin aus Santiago de Chile 1982 gleich für Furore sorgte. Wiederkehrende Motive von Allendes Familienromanen sind seitdem hochdramatische Liebesgeschichten, das chilenische Trauma der Militärdiktatur unter Pinochet und starke Frauenfiguren. Und genau das alles findet man nun offenbar auch in ihrem neuesten Roman, den es bereits auf Deutsch zu lesen gibt. Violetta heißt er, und alles weitere dazu und zur Jubilarin Allende weiß Tobias Wenzel.
Als Journalist muss man aufpassen, bei der chilenischen Autorin nicht die gebotene Distanz zu verlieren. Denn sie antwortet so emotional und ehrlich, dass man leicht glaubt, mit einer guten Freundin zu sprechen. Mit Allende kann man über alles reden, auch ihre schwierige Kindheit.
Meine früheste Kindheitserinnerung ist wohl die an das Haus meines Großvaters. Es war ein düsteres, hässliches, großes, kaltes Haus mit seltsamen Menschen. Eine Kindheit wie von Ingmar Bergman, perfekt, um Schriftsteller zu werden.
In den 40ern wuchs Isabel Allende in diesem Haus in Santiago de Chile auf. Ihre Mutter war vom Ehemann verlassen worden und musste mit 3 kleinen Kindern, mittellos und ohne Ausbildung, ins Elternhaus zurückkehren. Die Benachteiligung ihrer Mutter als Frau ließ Isabel Allende schon als Mädchen feministisch denken. Unzählige Male stritt sie mit ihrem patriarchalischen Großvater, der Frauen für minderwertig hielt. 1967 gründete Allende mit anderen Frauen eine feministische Zeitschrift und schrieb über Tabuthemen im damaligen Chile wie Abtreibung und Gewalt gegen Frauen. Allerdings dichtete Allende bei Interviews einiges dazu.
In der Revista me encargaban a mí los reportajes.
Deshalb wurde ich von der Zeitschrift beauftragt, solche Reportagen zu schreiben, die viel Fantasie verlangten, in denen ich humorvoll sein und etwas übertreiben durfte. Aber seriöse Interviews hat mich die Redaktion nicht mehr machen lassen, denn das endete immer damit, dass ich schrieb, was der Interviewpartner gar nicht gesagt hatte.
1973 putschte das Militär in Chile. Der demokratisch gewählte Präsident Salvador Allende, ein Cousin von Isabel Allendes Vater, wurde dabei getötet. Der Beginn der Diktatur. Isabel Allende hoffte erst noch auf eine Wende zum Guten. Wieder stritt sie mit ihrem Großvater.
Als er gesehen hat, wie ich Menschen in meinem Haus versteckt, Informationen ins Ausland geschmuggelt habe und Risiken eingegangen bin, war er entsetzt. Da kam wieder der Macho in ihm hoch. Ich erinnere mich, wie er mich an den Armen gepackt, geschüttelt und mir gesagt hat, das ist nicht dein Problem und du bleibst in deinem Haus und hältst den Mund. Hast du gehört?
In Allendes Welterfolg, dem Roman Das Geisterhaus, erkennt man unschwer ihren realen Großvater in der Figur des Esteban Trueba. Das Buch schrieb sie im Exil in Venezuela. Ein Werk des magischen Realismus, in dem eine Hauptfigur nur Kraft ihrer Gedanken die Tasten eines Klaviers anschlägt und mit Geistern kommuniziert. In Allendes Büchern wirkt hier und da eine Metapher zu kitschig oder eine Figur zu klischeehaft. Aber wie ihr Kollege Roberto Bolaño zu behaupten, Allende sei keine Schriftstellerin, sondern nur eine Schreiberin, ist eine Frechheit. Denn die fantasievolle Autorin ist eine Meisterin darin, generationsübergreifende Geschichten und starke Frauenfiguren zu entwerfen. Sie hat mit dem Buch Paula herzzerreißend den Tod ihrer Tochter verarbeitet und mit Mein erfundenes Land eine berührende Hommage auf Chile verfasst. Allende schreibt empathisch und mit einnehmendem Humor. Der kommt sogar auf, als sie erzählt, wie sie mit einem befreundeten Piloten beschloss, sich eines Tages, bevor sie abhängige Alte würden, das Leben zu nehmen.
La idea era lanzarse a volar por el océano.
Unser Plan war, mit seinem Flugzeug über den Pazifik zu fliegen, bis uns der Treibstoff ausgeht und keine Rückkehr mehr möglich ist. Das wäre ein romantisches Ende geworden. Aber als er über 80 war, haben sie ihm die Fluglizenz entzogen. Da musste er sein Flugzeug verkaufen. Unser Plan ging also nicht auf.
Bisher genießt Isabel Allende aber noch ihr Leben in Kalifornien. Mit 77 hat sie ein drittes Mal geheiratet und kann vom Schreiben nicht lassen. Die Diktatur habe sie zur Schriftstellerin gemacht, sagt sie, und das Haus ihres Großvaters, in dem ein Onkel seine riesige Büchersammlung untergebracht hatte, zur Leserin.
Damals hatten wir noch keinen Fernseher. Nie hat mich jemand mit ins Kino genommen. Ich hatte keine solchen Vergnügungen. Ich bin nach der Schule in dieses düstere Haus zurückgekehrt, in dem man nur eins machen konnte, lesen.
Das sagt die Bestseller-Autorin Isabel Allende abschließend selbst im Geburtstagsporträt von Tobias Wenzel. Allendes neuer Roman Violetta wurde in der Übersetzung von Svenja Becker bei Surkamp verlegt. 400 Seiten, 26 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier im Studio war Gisa Funk und die sagt Tschüss. Machen Sie es gut.